Wir sind in der Serie von Montag bis Freitag, von Montag bis Freitag. 100.000 Stunden, circa, bei einer normalen Lebenserwartung, wirst du im Leben wirklich arbeiten. Es geht in der ganzen nächsten Woche noch um Arbeit. Oder anders ausgedrückt, es geht um die wache Hälfte deines Lebens. Und das macht es allein schon notwendig, dass wir irgendwann als Kirche auch mal darüber nachdenken, hey Leute, was machen wir in dieser wachen Hälfte von unserem Leben? Und wie beschäftigen wir uns damit? Und was heißt es als Nachfolger Jesu, überhaupt in der Arbeitswelt tätig zu sein? Letzte Woche hatte Matthias voluminös die Serie hier im Baseland gestartet. Und falls du nicht da warst, dann gebe ich dir einen kurzen Mini-Rückblick über das, was wir letzte Woche schon gehabt haben. Und was das bedeutet, von Montag bis Freitag in unserer Berufung, in unserem Beruf zu stehen. Das Bild, was in der Bibel von Arbeit gemalt wird oder gezeichnet wird, ist längst nicht so schlecht, wie der ein oder andere vielleicht denkt. Viele erinnern sich daran, ja, im Schweiße deines Angesichtes musst du arbeiten. Jawohl, das stimmt. Wir schwitzen ab und zu beim Arbeiten. Aber die Bibel zeichnet durchweg ein sehr positives Bild von Arbeit. Arbeit ist nicht einfach nur Mühsal und anstrengend und so weiter und so fort, sondern vielmehr, wer schafft, drückt irgendwas von der Ebenbildlichkeit Gottes aus. Gott als der Schöpfer, der schafft. Und wenn wir etwas schaffen, dann wir letztlich sogar damit zeigen, wir sind der Ebenbildlichkeit Gottes geschaffen. Wir dürfen und können und sollen etwas schaffen. Im Gegensatz zu der griechischen Welt, der damaligen Zeit, in der Arbeit an sich wirklich ein lästiges Übel war, was an sich nur Sklaven machen sollten. Das wahre Leben ist vielmehr so denken, philosophieren, nachdenken, studieren, dabei ein wenig genießen, wieder denken, philosophieren. Und die anderen bringen dann das Essen rein und schaffen auf dem Feld und so weiter. Für die Griechen war das war das wahre Leben. In der hebräischen Welt ist es komplett anders gewesen. Arbeiten, das hört zu uns Menschen. Gott hat uns als Menschen, als Männer und Frauen geschaffen, die was schaffen können. Gott hat uns Talente, Ideen, Intellekt gegeben, Fähigkeiten gegeben, damit was zu schaffen und sind letztlich dadurch wirklich ein Ebenbild Gottes. Deswegen ist das allererste, was Gott von sich offenbart in der Bibel, sind die ersten Worte, am Anfang schuf Gott was. Gott zeichnet sich nicht als ein Gott am Anfang, er sitzt auf dem Thron und alle Engel fliegen um ihn drumherum, sondern das Erste, was wir von Gott kennenlernen, ist, er ist am Schaffen. Und das Allererste, was er dem Menschen sagt, ist, so platt übersetzt, Gango schaffe. Gango schaffe, ja. Adam, los, jetzt ist der Tiere, Bäume, jetzt gib denen mal Namen. Mach mal öppis. Das ist das Allererste, wo Gott dem Menschen sagt, weil wir in seinem Ebenbild eben geschaffen sind. Und aus der Perspektive, der Marisa Saladin hat es eben schon am Anfang vom Worship vorgelesen, möchten wir mit allem, was wir tun, tun wir das mit ganzer Hingabe, nicht für Menschen, sondern für Gott. Letztlich, in der Perspektive ist Gott unser Arbeitgeber. Bist du auch zufrieden mit der Arbeit? Ein paar nicken verhalten, andere schauen mich konsterniert an und sagen, wo redet der von? Look, wenn wir als Nachfolger Jesu, wenn du heute hier zum allerersten Mal im Gottesdienst bist und vielleicht eingeladen bist und denkst, ja, ich schaue mir das erstmal an, ich bezeichne mich jetzt nicht als unbedingt Nachfolger Jesu oder als Christ, dann hör einfach gelassen zu. Aber wenn du hier drin sitzt und sagst, ich bin Christ, dann hätten wir zu ganz vielen Themen von der Arbeit wirklich was zu sagen. Es ist nicht richtig, es ist wirklich nicht richtig, wenn Menschen von ihrer eigenen Arbeit nicht mehr leben können. Es ist nicht richtig, dass 2/3 der Menschheit mit $2 bis $3 pro Tag auskommen müssen. Das ist nicht richtig. Und es ist nicht richtig, was wir gerade gehört haben, dass diese Schere zwischen Kapital und Einkommen und den Arbeitseinkommen immer weiter auseinandergeht. Dass tatsächlich immer mehr wirklich wohlhabend reiche Menschen gibt, und Leute auf der anderen Seite von ihrer Arbeit nicht mehr leben können. Das ist nicht richtig. Über all die Themen könnten wir sehr viel sagen. Und ich glaube, die Bibel sagt auch sehr viel darüber. Aber all das ist heute kein Thema. Ich rede nicht drüber. Es wäre mal an anderer Stelle wichtig, vielleicht als Kirche Stellung zu beziehen zu den wirklich großen Themen. Heute geht es nur um eins. Look, wie kannst du morgen, Montag, wenn du an deiner Arbeitsstelle, im Büro, in der Firma, an der Werkbank, im Kindergarten, in der Schule, mit deinen Kindern daheim, wie auch immer, wenn du wieder in diese Arbeitswelt eintauchst, wie kannst du und ich, wie können wir das, was wir glauben, wo wir irgendwo von überzeugt sind, dass das eine Nachfolge von Jesus ausmacht, wie können wir das in unserem Alltag tatsächlich irgendwie umsetzen oder mit hineinbringen? Hat das wirklich eine Bedeutung? Können wir irgendwas damit anfangen? Und ich möchte zum Anfang zwei Missverständnisse, die häufig gemacht werden, mal ansprechen. Die Arbeitswelt heute, wo wir drin leben, wo die allermeisten von uns hier erleben, wenn ihr morgen irgendwo auftaucht, diese Arbeitswelt 4.0, das ist eine Arbeitswelt, die hoch, sage ich mal, global geworden ist, hochkomplex ist, hoch digitalisiert worden ist, viel mit Computern und allem Möglichen zu tun hat, Dienstleistungen zu tun hat. Die Arbeit unterscheidet sich enorm von dem, was da in der Bibel mal geschildert worden ist. Arbeitswelt in der Bibel ist eine Arbeitswelt, die sehr viel mit Landwirtschaft zu tun hatte, mit Lohnarbeiter, Kleidenhandel, Jäger, Hirten, Sammler. Das waren alles so diese Arbeitswelt, die in der Bibel beschrieben wird. Und das, was wir zum Speziellen von der Arbeit in der Bibel finden, kann man jetzt nicht automatisch eins zu eins direkt auf die Arbeitswelt 4.0 übertragen. Und doch hat die Bibel hohe Relevanz für unsere Arbeitswelt. Aber wir müssen schon ein bisschen genauer hinschauen, wenn da was über Landwirtschaft und über Jäger und Sammler beschrieben wird, wie das morgen in der Bank und deiner Versicherung umgesetzt wird, das hat denn schon nochmal einen Unterschied. Oder? Du kannst morgen nicht mit deinem Hirtenstab irgendwo auftauchen und sage, ja, ich bringe Schaf mit, das ist halt der Jesus, der hat da was über Schafe erklärt. Und dann werden sie sagen, ja, okay, vielleicht hast du zu wenig frische Luft bekommen am Wochenende, könnte ja sein und so weiter, die schicken dich heim. Und das andere Missverständnis, was ich auch nochmal ansprechen will, Matthias hat das in der letzten Predigt am Schluss nochmal so deutlich gemacht, wo er gesagt hat, hey, wir sind alle in so einem vollzeitlichen Dienst. Es gibt nicht irgendwo so eine Unterscheidung zwischen hier ist geistlich und da ist nicht geistlich Dienst, sondern jeder Beruf, also geistliche Dienst, aber ich spreche es nochmal an. Es gibt eine spezielle Sicht, die bei etlichen Christen verbreitet ist. Ich persönlich bin sogar, als ich mich entschieden habe, Jesus nachzufolgen, das haben sie mir das sogar beigebracht. Ich sage, schau, Ralf, du hast dich entschieden, du folgst jetzt diesem Jesus, das ist wie ein Eintrittsbillett in den Himmel. Damit, das musst du zeigen, an der Pforte, beim Petrus oder wer auch immer da stehen mag. Und damit kommst du dann in den Himmel. Du hast dich entschieden und du bist Christ und da freu dich drauf. Und dort im Himmel wirst du dann Harfe spielen und singen und jubilieren und Halleluja rufen und was weiß ich, was da oben alles machen werde. Auf jeden Fall, das war die Message. Du bist Christ geworden und das berechtigt dich dann irgendwann im Himmel zu sein. Und dort wird es schön sein. Und bis dahin, ja, im Schweiße deines Angesichtes. Schauen wir, dass wir die Zeit hinter uns bringen. So das Leben hier ist quasi wie der Durchgang zum Himmel. Das müssen wir halt noch hinter uns bringen, damit es dann irgendwann die Post abgeht. Und wir alle dann voll rocken im Himmel und dann wirklich schön haben. Wenn du nur ansatzweise so denkst oder glaubst, muss ich dich und will ich dich und werde ich dich enttäuschen heute. Das ist wirklich eine Täuschung und es wird Zeit, dass die Täuschung wegkommt. Unser Christsein, unser Nachfolger hat enorm mit dem Hier und Jetzt enorm viel zu tun. Unter anderem im Lukas 17, Vers 21, da spricht Jesus mal davon und sagt, das Königreich Gottes ist mitten unter uns. Es ist mitten unter uns. Er sagt nicht immer, es wird irgendwann kommen, Leute, sondern es ist mitten unter uns. Heute, 2017, morgen, wenn du an deine Arbeitsstelle kommst. In Matthäus 13 vergleicht Jesus mal das Königreich Gottes wie mit einer Perle. Und er spricht da von einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Und dann findet er eine sehr schöne, wertvolle Perle. Und dann wird in diesem Gleichnis beschrieben von diesem Königreich, wie er alles verkauft, alles was er hat, verkauft er, um die eine schöne Perle zu erwerben und sagen, für das gebe ich alles. Das ist das Königreich wirklich wert. Durchkalkuliert sagt er, hey, alles, was ich habe, das ist mehr. Es ist hundertprozentig das wert, was ich da bekomme. Leute, und das ist unsere Botschaft letztlich. Dass wir als Nachfolger Jesus sagen, look, wir haben da was entdeckt. Wir haben in diesem Jesus was entdeckt, das ist wert, alles für zu geben. Wirklich alles für zu geben. Alles reinzuschmeißen und sagen, hey, dieses Königreich fängt hier und jetzt schon an. Das Wort Königreich, ich meine, das kommt uns als, vielleicht als Christen relativ leicht über die Lippen. Und wie gesagt, wenn du heute hier sitzt und mit Jesus und Königreich Gottes wenig am Hut hast, dann wirst du vielleicht so einen Schritt zurück machen. Ja, Königreich, das ruft so ambivalente Gefühle hervor. In der Schweiz hat es nie einen König gegeben, man wollte auch nie einen König. Also wenn wir über Könige philosophieren, dann denken wir an Könige wie in Holland noch, England und so ein paar andere in Afrika, einfach so kurlige Gestalten, die auf eine Kutsche fahren und irgendwie das Volk zujubelt. Aber das kennen wir nicht hier. Das ist nicht unser normales Verständnis von der Gesellschaft, dass wir wirklich einen König haben. Königreich Gottes, Gottes Herrschaft. Vielen Menschen kommt nicht als allererstes dann Jesus in den Sinn. Königreich Gottes, Jesus. In meiner Nachbarschaft, wenn ich von der Gottesherrschaft spreche, von der Königreich Gottes, den allermeisten in meiner Nachbarschaft fallen dabei Männer mit langen Barten ein, mit langen Gewändern und einen Kalaschnikow auf dem Rücken. Das fällt den Leuten bei Gottesherrschaft ein. Gottesherrschaft, das sind die Wahnsinnigen, die da Lüt umknallen, Kalifat aufgründen wollen, Theokratie, Gott wird herrschen. Die allermeisten in meiner Nachbarschaft würden das sagen. So Gottesherrschaft, nein, danke. Da wird mir übel, da wird mir übel. Und diese Herrschaft, diese Gottesherrschaft, die da aufgebaut werden soll mit Gewalt, die hat null, die hat so nichts mit diesem Jesus zu tun. Und deswegen müssen wir uns Gedanken machen, was sagen wir, hey, wovon reden wir, wenn wir von Gottes Herrschaft reden? Es ist fast so, als müssten wir es ganz neu übersetzen. Der Brian McLaren, hier können Sie oben auf dem Screen sehen, hat ein sehr interessantes Buch geschrieben. Auf Deutsch, die geheime Botschaft von Jesus, sehr lesenswert. Und in dem Buch beschreibt er auch dieses Dilemma, wie kann man denn diese Botschaft von Jesus im 21. Jahrhundert, was heißt das denn, Gottes Herrschaft? Wie müsste man das denn neu übersetzen? Und hätte es saugut in meinen Augen gemacht. Jetzt so beschrieben und sagt, look, Gottes Königreich, Gottes Herrschaft, das ist anders übersetzt, das ist Gottes Traum. Das ist Gottes Traum vom Zusammenleben von uns Menschen. Da träumt Gott drüber. So sollen wir Menschen mit ihm und untereinander leben. Das ist sein Traum. Das ist das Schönste, was sich Gott je ausgemalt hat. Das war immer seine Idee. Gottes Traum, Königreich Gottes, das ist Gottes Traum. Und jeden neuen Tag träumt Gott davon, dass dieser Traum Wahrheit wird, sich ausbreitet an deinem Arbeitsplatz, hier in der Kirche, in deinem eigenen Leben. Und Gott wartet so, hey, hoffentlich wächst noch mehr von diesem Traum. Von Montag bis Freitag, Samstag und Sonntag, Leute, sind wir alle wie dieser Kaufmann, der diese Perle gefunden hat. Und wir dürfen nicht dazu hinkommen, irgendwann unsere Arbeitswelt mit unserer Kirchenwelt heute wie in zwei Welten aufzuteilen. Wie in zwei Räume, wo man miteinander so, ich kenne Leute, ich mache eine Kurve, ich kenne Leute mit einem Bekanntenkreis, so schon viele Jahre, die sind während von Montag bis Freitag, sind das sehr, sehr taffe Unternehmer. Du möchtest nicht unbedingt bei dem schaffen, ich sag's dir. Ich habe sie gerne, ich bin nette Leute, ich bin gut, sieht mit denen. Montag bis Freitag, taffe Persönlichkeiten. Die kommen sonntags irgendwo in die Kirche und dann schrauben die wie einen anderen Kopf auf. Die sehen zwar noch gleich aus, aber innen drin ist komplett anders. Ach nee, die sind die liebsten Netzen, die sind lammfromm. Ist so barmherzig, dass ich denke, nein, lass es. Montagmorgen, dong, ist ein anderer Kopf drauf. Und das tickert durch bis Freitagabend. Die leben wie in zwei Welten. Hier so die fromme Welt am Sonntag. Ach, schön, dass du da bist. Ach, du bist der Nächste. Und am Montagmorgen kriegt der Nächste direkt einen gegen den Arsch, wenn er nur einmal zu spät oder zu kurz arbeitet. Dietrich Bonhoeffer, der hat dieses Phänomen von diesen zwei Welten, dass Menschen wie in zwei Welten manchmal ihr Christsein aufteilen, schon sehr, sehr früh, in 1930 rum, hat er schon gesagt, nein, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Er hat folgenden Satz dazu dann verfasst mal in seiner Ethik. Hat gesagt, eine Christlichkeit, die sich der Welt entzieht, die verfällt der Unnatur, der Unvernunft, dem Übermut und der Willkür. Eine Christlichkeit, die sich der Welt entzieht, verfällt der Unnatur, der Unvernunft, dem Übermut und der Willkür. Matthias hat das so deutlich letzte Woche betont, eben Vollzeit in jeder von uns. Wie können wir an unserem Arbeitsplatz Gottes Traum mitgestalten? Also seien wir ehrlich, wenn du morgen in dein Büro, an deine Arbeitsstelle kommst, dann weht uns manchmal ein ganz anderer Wind entgegen. Hat wenig mit Gottes Traum zu tun. Seid ihr einverstanden? Ein paar Nicken mit den Augenbrauen, genau. Morgen früh weht der andere Wind wieder. Es sind wenig von Gottes Träumen manchmal zu spüren. Ich habe eine Vorbereitung zu der Serie mit einem guten Freund, aber über diese Predigt länger nachgedacht. Ich sagte, okay, was bewegt dich an deinem Arbeitsplatz? Welcher Wind kommt dir entgegen? Welche Dynamik, welche Grundsätze in deiner Arbeitswelt erlebst du und fordern dich raus? Und wie können wir dieser Dynamik nicht nur dagegen stehen, sondern eine andere Dynamik von Gottes Traum hineinbringen? Und wir sind so, er hat gesagt, so drei Dynamiken, die ihm immer wieder entgegenkommen. Vielleicht sind für dich 4, 5, 6, keine Ahnung, aber die drei, die möchte ich heute Morgen mal weitergeben. Er sagt, look, eine Dynamik, die bedeutet in meinem Arbeitsplatz Hauptsache Effizienz. Hauptsache wird effizient geschafft. Klar? Zack, durch. Ist nicht so wichtig, es muss effizient sein. Und unter dem Effizienz-Credo, diesem Glaubenssatz, dem werden sogar Menschen geopfert. Wenn du nicht effizient schaffst genug, dann wirst du irgendwann sehen, wird dein Arbeitgeber kommen, look, das kann man in einer kürzeren Zeit irgendwo anders erledigen. Schön, dass Sie uns gedient haben. Wir wünschen Ihnen noch alles Gute auf Ihrem weiteren beruflichen Werdegang. Tschüss. Jede Woche erleben das Leute. Unter dem Credo von Effizienz wird wirklich brutalste Entscheide getroffen. Und das geht manchmal bis in Beziehungen hinein. Hey, das bringt doch nichts, das ist doch, macht doch nichts aus. Effizienz bedeutet ja, mit möglichst geringen Kosten oder Energie, Personal oder Transportkosten, möglichst das Maximale an Output zu generieren. Der kürzeste Weg von A nach B, um das geht es. Die Frage ist nicht so sehr, ist das effektiv? Sonst vielmehr die Frage, ist es effizient, ist es schnell genug? Haben wir wenig Kosten eingesetzt, um das Mögliche zu erreichen? Und unter dem Credo werden die absurdesten Sachen produziert. Ein Freund erzählte von einem Flugzeugträger, ich habe eine Studie da gelesen, ein Flugzeugträger, 5,5 Milliarden Schweizer Franken kostet das Ding. Ein Schuss kostet 1 Million Franken. Ein Schuss, 1 Million. Ein Schuss, 1 Million. Soll das jetzt effektiv dem Frieden dienen? Ist das wirklich ein effektiver Weg, dem Frieden zu dienen? Aber das Ding ist wahrscheinlich effizient zusammengebaut worden. Das wahrscheinlich schon. Von A nach B, der schnellste und kürzeste Weg. Und ehrlich gesagt, ich denke manchmal, und diejenigen von uns auch Kinder haben und schon längere Zeit Kinder haben, wissen das. Von A nach B, auch eine Kindererziehung, heißt nicht von A nach B, sondern heißt manchmal von A nach G, dann zurück zu I, dann wieder zurück zu C, dann zu Z und H und Y und irgendwann bist du denn bei B. Schön, haben wir so einen Umweg gemacht. Es läuft nicht immer geradlinig und manchmal ist das sogar gut, es ist effektiv, dass wir vorher bei H und I und Y und Z waren, um hinterher wirklich bei B zu landen. Leute, das Reich Gottes, der Traum Gottes hat nichts mit Effizienz zu tun, nichts. Null. Aber hat alles damit zu tun, dass es effektiv ist. Wirklich was bewegt in dieser Welt. Dinge wirklich verändert werden. Da träumt Gott drüber. Aber es geht nicht darum, am schnellsten, am effizientesten Dinge irgendwo in deinem Leben zu verändern, an deinem Arbeitsplatz zu verändern. In Epheser 6 schreibt Paulus mal, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächtigen, gegen die Weltbeherrscher. Gegen die Weltbeherrscher. Leute, so ein Glaubensdogma wie Hauptsache Effizienz, das sind die Weltbeherrscher. Wisst ihr, die Googles und PayPals und Amazons und wie sie alle heißen, die stehen hinter diesen Glaubenssätzen. Und die beherrschen diese Welt. Und die beherrschen auch deinen Arbeitsplatz. Und ich glaube wirklich, unsere Frage, in der wir heute drin stehen, wo wir herausgefordert sind, wie vielleicht keine Generation vor uns, ist, wie weit wollen wir nach dieser Pfeife tanzen? Wie weit soll uns dieser Glaubenssatz unser Leben, unsere Beziehung wirklich prägen? Das ist eine Herausforderung, wo wir drin stehen. Und Paulus sagt, hey, das sind Weltbeherrscher. Die geben wirklich den Takt vor. Ein weiterer Glaubenssatz, und ihr kennt ihn wahrscheinlich alle, jeder kriegt das, was er verdient. Schon mal gehört, mitbekommen? In der Erziehung schon mal mitbekommen? Ich bin groß geworden, ich habe das schon mal angesprochen. Meine Großmutter war eine sehr schaffige Persönlichkeit. Sie ist früh Witwe geworden, sie hat unseren eigenen Betrieb, eine Bandweberei, hatte ein paar Angestellte. Und die hat Zeit ihres Lebens wirklich sehr wie getaktet funktioniert. Morgens um 8 Uhr fing der Bandstuhl an zu weben, da waren die Angestellten da, abends um 18 Uhr war Feierabend. So bis sie 70 war, hat sie auch samstags noch gearbeitet, dann hat sie ein bisschen reduziert. Dann wurde samstags nicht mehr gearbeitet. Die hat bis 75 voll durchgeschafft. Und das Ganze fand in dem Haus statt, wo ich aufgewachsen bin. Sie wohnte unten. Und die hat mir ein ganz gewisses Bild von Arbeit vermittelt. Das war geprägt von Pflicht, Druck und Leistung. Und wenn die ersten drei Dinge dann auch stimmen, dann kommt Belohnung hinten drauf. So war das. Die hat ja Termine gehabt und die hat ihre Angestellten fair entlohnt. Aber am Ende vom Tag war es, look, wenn Pflicht richtig erfüllt ist, wenn man den Druck ausgehalten hat und auch die Leistung gebracht hat, die erforderlich war, dann kriegst du auch eine faire Belohnung. Jeder kriegt das, was er verdient. Und glaub mir, wenn du am Anfang vom Jahr in deiner Firma, wo du warst, eine neue Lohnrunde eingeläutet hast und diejenigen, die noch nicht in der arbeitenden Welt angekommen sind, noch studieren, das werdet ihr dann kennenlernen, dann müsst ihr wegen Löhnen diskutieren. Dann wird jeder genau angeschaut. Minutiös, hat er das wirklich verdient, diese Lohnerhöhung? Ein paar schmunzeln von euch, die kennen das. Hätte er das wirklich verdient? Hä? Ist er wirklich so gut gewesen? Ist der Bonus wirklich berechtigt? Konkret gefragt, bekommst du das, was du verdienst? Bekommst du das, was du verdienst? Leute, ich glaube, es wäre bitter. Es wäre bitter für uns, wenn wir das bekommen würden, was wir verdienen. Es wäre bitter. Das ist kein Prinzip im Reich Gottes. Im Reich Gottes bekommt nicht jeder das, was er verdient. Matthäus 20, auch ein Gleichnis über den Traum Gottes. Da sagt Jesus sehr deutlich, jeder bekommt das, was er verdient, ist nicht von Gott. In dem Gleichnis erzählt er, in so einem Weinberg, wie Leute so Tagelöhner morgens geholt werden von dem Chef und morgens früh schon anfangen, um 6 Uhr, manche fangen dann gegen spätere Vormittag an und manche arbeiten dann am Nachmittag, kommen erst am Nachmittag hin und arbeiten mit. Und am Ende vom Tag, als die Lohnrunde dann durchgegeben wurde, bekam jeder das Gleiche mit dem Lohn, wo er ursprünglich auch mit angestellt wurde. Und die Leute waren nicht zufrieden. Ja, ich habe ja viel mehr geschafft als der andere. Und Jesus sagt, hey, look, das Reich Gottes ist auf Barmherzigkeit aufgebaut. Ich habe dich berufen zu dem Preis. Hey, toll. Und wenn einer von noch kurz vor Schluss auch noch eine halbe Stunde seinen Finger krumm macht, Halleluja, du bist willkommen. Reich Gottes beruht auf Barmherzigkeit und nicht auf dem Grundsatz, jeder kriegt das, was er verdient. Paulus schreibt am Ende vom Römerbrief mal, was sehr Interessantes dazu. Und sagt, look, in Römer 12, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Passt euch nicht einfach an, sondern werdet verwandelt. Werdet verwandelt. Und das heißt nicht, jetzt verwandel dich endlich mal. Klar, er sagt nicht, jetzt verwandel dich, sondern werdet verwandelt. Ich komme am Schluss nochmal drauf. sagt, werdet wirklich erneuert in eurem Sinn. Passt euch wirklich nicht diesen Glaubenssätzen an. Es bekommt nicht jeder das, was er verdient. Im Reich Gottes ist das Prinzip von der Barmherzigkeit. Das ist der Glaubensgrundsatz. Auf dem baut alles andere auf. Vielleicht noch ein letzter Glaubensgrundsatz und Dogma in dieser Arbeitswelt 4.0. Und das kennt auch jeder von euch. Wer ist der Größte? Wer ist der Größte unter uns? An jedem Arbeitsplatz merkst du, dass das kommt ab und zu immer wieder mal rum. Und das ist ein alter Satz, schon zu Zeiten Jesus wurde der schon erwähnt. Die ersten Jünger sprachen schon davon. Jesus, wer ist denn der Größte unter uns? Wer kriegt am meisten Geld? Wer kriegt am meisten Mitarbeiter? Wer darf am ersten an der Kaffeemaschine? Wer muss nicht aufräumen? Wer hat einen tollen Arbeitsplatz? Wer hat mehr Leute drumherum und wer hat mehr Prestige? Wer ist der Größte unter uns? Leute, so funktioniert tatsächlich diese Arbeitswelt. Und manchmal wird mit Ellenbogen sehr deutlich gemacht, ich bin der Chef hier und nicht du. Klar? Verstanden? Am Ende vom Tag sag ich, wie es läuft und nicht du. Und zu Jesu Zeiten war genau das Gleiche schon. Und Jesus erwähnt das in Matthäus 18, wo seine Jünger zu ihm kommen. Wer ist der Größte uns? Wer wird denn eines Tages im Himmel rechts neben mir sitzen, Jesus? Wer ist der Beste? Und Jesus holt ein Kind in die Mitte. Stellt es einfach in die Mitte und sagt, look, das ist es. Es geht nicht darum, wer der Größte ist. Der Größte ist der, der allen anderen dient, sagt Jesus. Und ich gebe euch ein Beispiel dafür. Der wirklich das Gute für den Nächsten sucht. Wie können wir das morgen irgendwie fruchtbar werden lassen an unserem Arbeitsplatz, wenn genau die Dynamik in uns entgegenkommt? Wirklich, ich habe keinen 5-Punkte-Plan für euch. Und wie gesagt, vielleicht hast du noch mehrere so Glaubenssätze, die dir entgegenkommen. Aber von zwei Dingen bin ich sehr überzeugt, dass sie morgen wirklich einen Unterschied machen werden. Das ist dieser Satz aus Römer 12. Lassen wir uns verwandeln. Lassen wir uns wirklich verwandeln. Leute, sagen wir ab diesen Glaubenssätzen. Ich sage im ICF-Office, sage ich ab und zu mal, Matthias kann das bestätigen, ich sage ab und zu mal, Leute, wenn ihr zu unserer Office-Teamsitzung am Dienstagmorgen auftaucht und durch die Tür hindurchkommt, dann bitte ich euch, kommt durch diese Tür voll vom Heiligen Geist hindurch. Ich bin überzeugt, das macht einen Unterschied. Geh bewusst durch diese Tür, komm in dieses Meeting hinein und bete darum, dass du an dem Tag, an diesem dusseligen Arbeitstag wieder, Jesus, erfüll mich neu mit dem Heiligen Geist. Ich brauche das. Ich brauche das, wenn ich durch ICF-Office-Tür gehe, dass ich wirklich immer wieder bete, Gott, erfüll mich mit dem Heiligen Geist. Ich treffe heute auf viele nette Menschen. Amen. Das sind wirklich alles nette Menschen. Ich brauche das. Das macht einen Unterschied, dass wir von innen verwandelt werden und sind einfach äußerlich eine Formaufdrucke, sondern sagen, wir möchten verändert werden, Jesus. Erfüll uns mit diesem Geist, erfüll uns mit dieser Barmherzigkeit, erfüll uns mit diesem Mut, dem anderen zu dienen. Erfüll uns wirklich mit dieser Kraft, zu sagen, hey, nicht alles, was effizient ist, ist Reich Gottes. Nein, wir wollen effektiv in dieser Welt leben. Du kannst einen Unterschied machen morgen, wenn du hingehst. Und was Zweites, und das ist der Vers aus Galater 6. Und Paulus schreibt dort, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Ich habe vor einiger Zeit in einem Pastorentreffen mitbekommen, wie ein Bekannter von mir um die 60 herum ist arbeitslos, jetzt im April. 60-jähriger Pastor. Mit so geredet und ja, das ist schwierig. Ist nicht einfach. Ich bin nach Hause gegangen. Ein paar Tage später ist mir wieder eingefallen. Und habe gedacht, wow, das kann ich einfach feststellen. Das kann ich nicht einfach hören und sagen, ja, tut mir leid, ich bete für dich. Das klappt jetzt nicht. Ich habe ihn später nochmal angerufen, geredet und gesagt, kann ich irgendwas für dich tun? Kann ich irgendwo einen anrufen? Kann ich eine andere Kirche vielleicht anrufen für eine Arbeitsstelle, dies oder jenes? Wäre das eine Idee? Er hat sich bedankt dafür. Einfach nur fürs Nachfragen. Nur fürs Nachfragen schon. Dass man nicht einfach nur registriert hat. Und ein Stück Anteil nimmt. Einer trage des anderen Last. Leute, ich glaube, das macht einen Unterschied. Es macht einen Unterschied in dieser Welt, an dem Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft. Wenn wir als Nachfolger Jesu hingehen und sagen, hey, im Namen Jesu, ich möchte helfen, Lasten zu tragen. Wir haben alle ab und zu eine lastvolle Zeit. Aber das Signal auszusenden, an deiner Kaffeemaschine morgen in deinem Büro, an deiner Werkbank, an der Uni, in der Nachbarschaft. Wenn irgendeiner sagt und du fragst, na, wie war das Wochenende? Ja, ja, ging so. Ging so. Leute, mit anderen Worten, es war beschissen. Ja, es ging so. Dass wir den Mut aufbringen und sagen, hey, kann ich was für dich tun? Ich bin Christ, ich glaube an diesen Jesus, ich glaube daran, dass Gott sogar in so schwierigen Situationen Veränderungen herbeiführen kann. Darf ich für dich beten? Kann ich was für dich einkaufen? Kann ich dein Portfolio anschauen? Kann ich dir helfen, irgendwo dieses mal durchzuschauen? Wenn wir so ein Signal aussenden, von einer Trage des anderen Last, wir bauen Gottes Traum, wir wirken mit da drin. Und wir werden einen Unterschied machen. Und Arbeit wird zu unserer Berufung. Und wir merken, hey, durch unser alltägliches Leben wird Gottes Traum immer mehr verwirklicht. Die nächsten paar Minuten möchte ich euch bitten, einfach kurz über deine Arbeitsstelle, über deine Kollegen, Kolleginnen, Vorgesetzte, Untergebene, deine Nachbarn, Studienkollegen, Schüler und so weiter, wo du in deinem Umfeld bist, kurz darüber nachzudenken. Wer fällt dir ein? Bitte den Heiligen Geist, dass er dich wie daran erinnert. Wer fällt dir ein, wo du ein Stück Last vielleicht mittragen könntest? Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Im Stehen denkt sich's besser. Der Blutdruck geht dann wieder los und so. Und nehmen wir uns so 2-3 Minuten. Bete drum, was passiert in deinem Umfeld gerade? Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du uns erfüllst mit so einer neuen Sensibilität. Erfüll uns auch mit einer neuen Klarheit und Kraft, Dynamiken und zu widerstehen und deinen Traum an dem Ort, wo wir stehen, zu verwirklichen. Bitte ich für offene Augen für uns, dass wenn wir morgen irgendwo an unserer Arbeitsstelle auftauchen, schenken uns so einen klaren Blick, so einen offenen Blick für die Menschen um uns. Gott, wir sehen uns danach wirklich, dass dein Wille geschehe, wie im Himmel, so an unserer Arbeitsstelle, hier an dem Ort, wo wir sind. Gott, wir sehen uns nach diesem Traum, den du selbst träumst, dass wir auf eine andere Art und Weise Menschen unterwegs sind, auf eine andere Art und Weise Menschen begegnen. In deinem Namen beten wir.
Hey, cool, hast du den Podcast angehört. Wir hoffen, es hat dich angesprochen, inspiriert und ermutigt. Gerne laden wir dich ein, einen von unseren wöchentlichen Gottesdiensten zu besuchen. Jeden Sonntag am Morgen um 10:30 Uhr im CH in Sissach. Aber bis dann, eine schöne Woche.